Jesus, ich danke dir für die Maria, dass du sie hier in die Gemeinde gestellt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du ihr die Worte in den Mund legst und dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir das, was sie von dir empfangen hat, dass wir es aufnehmen können, dass wir es uns merken und dass wir es umsetzen können. Segne die Maria. Amen.
In Anlehnung von dem, was der Johannes heute schon und der Franzl und der Ludwig gesagt hat, ist auch mein Thema. Es gibt den einen Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und je älter das man wird, sage ich jetzt einmal schon so, umso mehr erlebt man und man erkennt man das einfach, dass man selber da und machen kann und trotzdem funktioniert es oft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und viele von euch wissen, dass unser Philipp jetzt schon fast 2 Jahre aus dem Haus ist. Und leider werden die Abstände so immer länger, bis er mal wieder heimkommt. Manchmal haben es so 5, 6 Wochen. Und wenn er dann endlich mal eintrudelt, dann freut sich wirklich das ganze Haus. Und man schaut dann schon, dass man das schon immer so plant, dass man auch ein bisschen Zeit hat, einfach auch Zeit hat zum Reden. Und jetzt war er auch eben länger nicht da, wegen Prüfungen und einfach den ganzen Sachen. Und dann hat er natürlich auch enge Freunde, auch die Kinder von der Grundschulzeit bis eigentlich zum Schluss. Und es hat sich da eben auch so ein ganz enger Kreis gebildet. Und die sehen sie dann natürlich auch lang nicht. Und wenn dann so der Philipp jetzt zum Beispiel wieder im Land sind, die anderen sind eher da im Landkreis so ein bisschen stationiert, wie man sagt, dann dauert es gar nicht lang, dass man dann schon, naja, du morgen auf Nacht bin ich nicht da, wir treffen uns. Und so war es auch jetzt, dass es nicht lang gedauert hat, dass sie sich zum Grillen getroffen haben. Und am nächsten Morgen frage ihn einfach, und wie war's? Und ehrlich gesagt, das ist einfach wirklich nur eine rein rhetorische Frage. Weil wenn die beieinander sind, da ist es immer schön. Sie verstehen sie einfach gut. Und ist halt, dass man halt so fragt. Aber was interessant war, das war, dass der Philipp gesagt hat, es ist eigentlich schön, dass es alle so gut getroffen haben. Dass eigentlich ja jeder so seinen Platz gefunden hat, weil man sich dann da ja auch so ein bisschen austauscht, ob Praktikas oder wie immer auch. Und ich muss das einfach jetzt mal so sagen, da war in mir da wirklich der erste Gedanke, naja, es ist ja dann eigentlich gleich, ob man mit Gott geht oder nicht. Und der zweite Gedanke war, also Maria, das stimmt doch nicht. Also es war in mir, in so Impulse, in Sekunden, das eine wirklich, überall ist der Segen. Und ich muss sagen, die Freunde von Philipp, das haben, wenn man so, ich habe so in meine Gedanken diese Freunde Revue passieren lassen, also das sind wahnsinnig nette junge Männer, zuvorkommend, die wirklich fleißig sind, die sich ehrenamtlich engagieren, die zuverlässig sind. Eigentlich so junge Menschen, wenn man sie in der heutigen Zeit wünscht, wo man sagt, da hat die Erziehung, ist da gelungen. Und ich habe dann für mich so empfunden, dass eigentlich so der Lohn, den sie jetzt empfangen, da wo sie gerade stängern, dass das eigentlich der Lohn ihrer Mühen ist. Also dass sie, jeder hat sie dahinter geklemmt, hat gelernt, einfach so, da muss man sagen, es ist einfach der Lohn ihrer Mühen. Allerdings ist es so, dass sie eben auch nicht ziellos vorangehen, sondern dass sie sich halt Gedanken machen, wie es weitergeht, auch wie sie sich gesellschaftlich einbringen können, muss ich wirklich sagen, jeder von denen. Und dann habe ich mir halt einfach so, ich bin dann immer so, ich lasse dann einfach so, wenn ich putze oder irgendwie sowas, da wo ich nicht Dinger brauche, da lasse ich so meine Gedanken Revue passieren. Und dann habe ich mir gedacht, also ich selber bin ja auch so traditionell aufgewachsen. Und da wo ich daheim bin, da waren einfach Menschen auch wichtig. Es war ein gastfreundliches Haus und meine Eltern und Großeltern waren wirklich fleißig und waren rechtschaffene Leute, wie man so sagt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, so nach was für die Grundsätze, dass ich eigentlich so damals gelebt habe, weil ich war auch wie die Freunde von Philipp, wo ich sagen möchte, traditionell gläubig, aber Jesus hat nicht gelebt in mir. Und es waren mir, also ich habe dann halt für mich jetzt da einfach ein paar aufgezeigt, was so meine Grundsätze waren. Und wenn ich noch weitergemacht hätte, dann waren mir sicherlich noch mehr da eingefallen. Und ihr kennt das, was ich euch jetzt kurz sage, was so in meine Gedanken war. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten Sachen, die sind einfach, wenn man das lebt, das sind Tugenden, die, die gut sind. Zum Beispiel, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Oder eben, steter Tropfen hüllt den Stein. Das ist auch einfach was, dass man langmütig ist. Oder, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Habe ich in jungen Jahren sicherlich nicht recht eingehalten, habe ich gelernt, dass manchmal Schweigen Gold ist. Wer A sagt, muss auch B sagen. Auch das ist was, wo man denkt, naja, Maria, so manchmal aus Erfahrung, sei ein bisschen langsam mit dem Reden. Sonst geht es dann ja weiter. Oder wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das ist auch so ein Grundsatz gewesen, der hat sich schon eingebrannt. Ich sage nicht, dass ich das nicht immer eingehalten habe, aber es war einfach da. Dann Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Habe ich nicht so kapiert, weil ich früher nicht wirklich gewusst habe, was Stolz sein ist. Dann Hochmut kommt vor den Fall. Oder sage mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du selber bist. Oder Morgenstund hat Gold im Mund. Es war bei uns daheim Sitte, dass man nicht lang geschlafen hat, sondern man ist aufgestanden. Arbeit macht das Leben süß. Oder besser, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also bescheiden sei. Dann der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Also ich weiß, meine Oma, die hat früher, wenn man zu lang geschlafen hat, dann hat sie schon immer putzt und hat immer an die Tür so hier. Also da war es, es war kein Vergnügen. Dann auch eben erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder eben auch, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es ist einfach wirklich auch gut, dass man nicht immer gleich aufgeht. Dann auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Auch das ist wirklich was, wenn man sich das zu Herzen nimmt. Man meint immer, bei dem anderen ist alles besser. Oder gleich und gleich gesellt sich gern. Dann eine Hand wäscht die andere. Auch wirklich vorsichtig sei, mit wem das man sich umgibt. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Also wirklich da auch nicht großspürig sei. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dankbar sei. Ohne Fleiß kein Preis. Und. Also ich muss wirklich sagen, mir ist das so bewusst geworden, praktisch mit was für eine Grundsätze da so in meinen jungen Jahren so da waren, wie die eigentlich so mitgegeben worden sind. Und die haben mich tatsächlich erfolgreich sein lassen. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und da komme ich aber dann später nochmal kurz drauf zurück. Und wisst ihr, dass ich dann immer noch Vorbildern in der Bibel schaue. Wenn ich jetzt von einem jungen Menschen erzählen möchte, dem vieles im Leben gelungen ist, dann kommt man am König Salomo nicht vorbei. Also der König Salomo, der war der Sohn, wisst ihr alle, vom König David und von der Bathseba. Die Geschichte kennt ihr. Er war nach Saul und nach David der dritte König von Israel, und er war der Erbauer von dem Tempel von Israel. Und es gab viel über den Salomo zum Song. Ich muss mich einfach auf weniges beschränken, damit ich auf den Punkt komme, wo ich kommen möchte. Und ich lese euch jetzt ein paar kurze Verse aus 1. Chroniker 22, 6 bis 13 vor, damit man ein bisschen erfassen kann, wie Gott über David bzw. über Salomo gedacht hat. Und dort heißt es: Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und David sagte zu Salomo, mein Sohn, also David rief den Sohn Salomo. Und David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich selbst hatte in meinem Herzen vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach: Du hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Denn viel Blut hast du von mir auf die Erde fließen lassen. Siehe, ein Sohn wird dir geboren, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen und vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und er soll mir Sohn, und ich will ihm Vater sein. und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. Sagt wieder David zu Salomo: Nun, mein Sohn, der Herr sei mit dir, dass es dir gelinge, dass du das Haus des Herrn deines Gottes bauest, wie er über dich geredet hat. Auch dir wird der Herr Einsicht und Verstand geben, und er wird dich über Israel setzen, dass du das Gesetz des Herrn deines Gottes beachtest. Dann wird es dir gelingen. Wenn du darauf achtest, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat, sei stark und mutig, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Da Gott ein Gott des Friedens ist, sollte einfach den Tempel der Kriegsmann David nicht bauen, sondern der Friedenskönig Salomo soll ihn bauen. Und der David hat den Salomo, wie ihr da jetzt mitgelesen habt, den Salomo so ermutigt, wie Gott damals Joshua ermutigt hat für die vor ihm liegende Aufgabe. David bezieht sich auf die Verheißung, die Gott ihm, das ist in 1. Chroniker vorher noch zum Lesen, die Gott eben am David gegeben hat. Und es steht da: Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und ich werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Also Gott hat zu David schon geredet, und David hat es an Salomo weitergegeben. Hier muss man erkennen, dass Gott selbst eigentlich mit Beginn von der Königsherrschaft von Salomo dem Davidschen Königshaus einen dauerhaften Bestand gegeben hat. Also diese dreimalige Verheißung, ein Haus bauen, ich will ihm Vater und er soll mir Sohn sein und die Gnade soll nicht von ihm weichen und das Haus wird ewig sein. Also das weist einfach auf Gottes ewige Herrschaft hier. Und eigentlich ist es ein Hinweis auf Jesus. Was man dann nachher noch versteht, wenn man weiß, wie man dann erlebt, wie das ausgegangen ist. Weil sonst sagt man, dass das ja dann jetzt ja nicht praktisch dem entsprochen hat, sondern das ist Hinweis auf Jesus als Nachkomme Davids. Und so kann man sehen, also, dass auf dem jungen Salomo eine unvorstellbare Bürde lag, die er menschlich gesehen nicht zum Bewältigen, war. Und Gott wusste aber, dass Salomo weise war. Und nachdem er eben dann König geworden ist, und dann hat er die Tochter des Pharao, des Königs von Ägypten, geheiratet, und dann ist er nach Gibeon gegangen. Es ist dann dort zur Zeit, sagt man, auf diesen Höhen von Gibeon die Stiftshütte und der Brandopferaltar gewesen, und da hat er ein Schlachtopfer dargebracht. Und da kann man jetzt lesen, da ist dieses Gebet, das auch wahrscheinlich jeder Kind, das Salomo gebetet hat. Und zwar in 1. Könige 3, 5 bis 15 kann man lesen: In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte: Du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast zu deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht aus noch einzugehen. Und dein Knecht inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Das ist die nächste Folie. Und Gott sprach zu ihm: weil du um diese Sache gebetet hast und dir nicht viele Tage erbeten und dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wirst. Wahnsinnige Verheißung. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Da erwachte Salomo, und siehe, es war ein Traum gewesen. Und er ging nach Jerusalem, und er trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und bereitete Heilsopfer und bereitete für alle seine Knechte ein Festmahl. Also das war, die Bundeslade war damals schon in Israel, und die Stiftshütte mit dem Brandopferaltar war eben da anscheinend noch auf diesen Höhen. Dass es jetzt ein Traum war, muss uns jetzt irgendwie nicht negativ, müssen wir nicht negativ beurteilen, weil Gott hat in biblischen Zeiten ganz, ganz oft durch Träume geredet. Und also ich persönlich habe mir so gedacht, wenn man sich so einversetzt, gell, da war ein Mensch, ein junger Mensch mit einer Riesenaufgabe, und vielleicht könnt ihr das, also ich konnte das nachvollziehen, ich habe nie so eine Riesenaufgabe gehabt und werde es auch nie haben, aber es sind für uns manchmal kleine Dinge schon Riesenaufgaben, und da drängt es einen wirklich zum Herrn. Und das ist wirklich so, dass man dann das Gebet, das was man spricht, das ist ein Herzensgebet, und das war ein Herzensgebet vom Salomo, weil er gewusst hat, er schafft das allein nicht. Und so ist eben der Salomo ist ein wahrlicher weiser Herrscher geworden. Wir kennen alle kennen dieses salomonische Urteil, das heutzutage manchmal noch verwendet wird im heutigen Sprachgebrauch. Also das ist, wird dann verwendet, wenn jemand ein weises Urteil spricht. So eben auch möchte ich euch dieses, das gleich jetzt im Anschluss an das Gebet ist dann dieses, dieser Rechtsstreit aufgeführt. Und das zeugt einfach von dieser von Gott verliehenen Weisheit. Wir lesen es jetzt trotzdem, auch wenn viele das wahrscheinlich schon kennen. Damals kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sagte, bitte mein Herr, ich und diese Frau wohnen in ein und demselben Haus. Und ich habe bei ihr im Haus geboren. Und es geschah am dritten Tag, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau, und wir waren beieinander. Kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Da starb der Sohn dieser Frau eines Nachts, weil sie sich auf ihn gelegt hatte. Sie aber stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite weg, während deine Sklavin schlief, und legte ihn an ihren Busen. Ihren toten Sohn aber legte sie an meinen Busen. Und als ich nun am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Am Morgen sah ich ihn mir genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Da sagte die andere Frau, nein, sondern mein Sohn ist der Lebendige und dein Sohn ist der Tote. Jene aber sagte, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn ist der Lebendige. So stritten sie vor dem König. Da sagte der König, diese sagt, das ist hier mein Sohn, der Lebendige, dein Sohn ist der Tote. Und jene sagt, nein, sondern dein Sohn ist der Tote und mein Sohn ist der Lebendige. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der König sprach, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn der Lebendige war, zum König, denn ihr Innerstes wurde erregt wegen ihres Sohnes. Sie sagte also, bitte mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht. Jene aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Da antwortete der König und sprach, gebt der Ersten das lebendige Kindchen und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, rechtes Gericht zu halten. Also das ist schon einfach was Gewaltiges, wie man einfach so bedenkt, man wird konfrontiert mit so einer Sache, da wo man wirklich nur sagen kann, das ist wirklich von Gott gewirkt und Gott hat sie verherrlicht und Gott hat diese Sache benutzt, um ihn auch, um diese Weisheit Gottes im ganzen Land bekannt zu machen. Nicht umsonst ist auch das sofort im Anschluss da berichtet. Und der Salomo, der ist wirklich nicht nur mit Weisheit, sondern auch mit Macht, Reichtum und Ehre gesegnet worden. So einfach ein kleiner Auszug ist mir einfach wichtig, dass man sich so ein bisschen einversetzen kann, so in diese Zeit, damals bei diesem Salomo. In 1. Könige 5, 1 bis 12, Salomos Macht und Weisheit. Eins weiter zurück. Ja. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Und der tägliche Bedarf Salomos betrug 30 Kor Weizengrieß und 60 Kor Mehl, 10 fette Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe ohne die Hirsche und Gazellen und Dammhirsche und die gemästeten Vögel. Denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstroms von Tifsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stroms, und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. Und Salomo hatte 4000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Pferde. Und die Vögte versorgten den König Salomo und alle, die zum Tisch des Königs Salomo Zutritt hatten, jeder in seinem Monat, sie ließen es an nichts fehlen. Und die Gerste und das Stroh für die Pferde und für die Wagenpferde brachte man an den Ort, wo er war, jeder nach seiner Vorschrift. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan der Israchiter und Heman und Kalkul und Dada, die Söhne Mahols. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Und er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Also wenn man das so liest, wirklich paradiesische Zeiten, eine gesegnete Zeit. Wenn man wirklich sagen, eine wirklich gesegnete Zeit. Und später, als der Salomo dann wirklich alles erreicht hat, er hat den Tempel gebaut, den Königspalast und alles andere, was ihm gefallen hat, also man konnte es alles nachlesen, was er gemacht hat, da ist ihm der Herr ein zweites Mal erschienen und er hat ihn gewarnt. Und das war, also da war die Tempelweihe und da gab es, glaube ich, 6 oder 7 Vereinbarungen. Also er hat während der Tempelweihe ein Gebet gesprochen und hat praktisch sozusagen Gott nur mehr um seinen Beistand gebeten und auch ihm versprochen, auf was er alles schauen wird. Also er hat es einfach alles nur mal ganz klar ausgesprochen und dann hat der Salomo und dann hat Gott zu ihm und Gott hat ihm dann praktisch kurz danach hat Gott geantwortet und es ist so, dass Gott gesagt hat, dass er ihm alle seine Bitten erfüllt, doch dass er eben auch etwas erwartet. Und ich gehe mal davon aus, dass der Salomo wegen seinem Erfolg und wegen dem allen, was ihm gelungen ist, dass der Salomo, dass Gott hat sein Herz gesehen, dass er nimmer so ungeteilten Herzens war wie am Anfang. Weil nicht umsonst hat einfach Gott geredet. Und Gottes Antwort auf Salomos Gebet eben nach dieser Tempelweihe ist: Und es geschah, als Salomo den Bau des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs vollendet hatte, dazu alles, was Salomo gefiel, alles, was er auszuführen wünschte. Da erschien der Herr dem Salomo ein zweites Mal, und wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort niederzulegen für ewig. und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort gegenwärtig sein. Und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat in Lauterkeit des Herzens und in Aufrichtigkeit. Ihr wisst selber, der David war schon auch ein Lump, aber er war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat sich immer wieder vor Gott gedemütigt und ist immer wieder zu Gott zurück. Und deswegen, Gott hat das einfach, Gott schaut auf das Herz. Er kennt, wir Menschen sind einfach fehlbar. Aber das, er schaut auf das Herz. Und so, und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat, in Lauterkeit des Herzens und in Aufrichtigkeit, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst, dann werde ich den Thron deines Königstums über Israel festigen für ewig. So wie ich über deinen Vater David geredet habe, als ich sprach: Es soll dir nicht an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen. Und dann kommt die Warnung: Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Kinder, und meine Gebote und meine Ordnungen, die ich euch vorgelebt habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Der Johannes hat heute schon geredet am Anfang. Das sind einfach fremde Frauen mit einer gekommen, und die Gefahr war sehr groß, einfach von Gott abzufallen. Sondern hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegstoßen. Und so wird Israel zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern werden. Und dieses Haus wird eine Trümmerstätte werden. Jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und pfeifen. Und man wird sagen: Warum hat der Herr an diesem Land und an diesem Haus so gehandelt? Dann wird man sagen: Weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, verlassen und sich an andere Götter gehalten haben und sich vor ihnen niedergeworfen und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Urteil über sie gebracht. Und es ist einfach so gewesen, dass in der Folge der Salomo tatsächlich von Gott abgefallen ist. Und der Anlass war eben, wo die meist politischen heiraten, aus aller Herren, er hat Frauen an den Hof geholt, aus aller Herren Länder. Man sagt, er hat ca. 700 Frauen aus fürstlichem Geschlecht und dann dazu nur 300 Nebenfrauen gehabt. Und die haben einfach das Herz von dem etwas alternden Salomo, einfach sie haben halt versucht, das Herz vom Salomo für die heidnischen Götter zu gewinnen. Und das ist einer gelungen. Und der Salomo war einfach nicht mehr ungeteilten Herzens. Und der Herr hat ihm angekündigt, die Herrschaft zu entreißen. Und er hat es auch getan. Also das muss man wirklich sagen, das kann man im 1. Könige 11 nachlesen. Hauptsächlich passierte das dann, als sein Sohn den Thron bestiegen hat. Aber wirklich dramatisch. Und auch da ist mir ein weltliches Sprichwort eingefallen. Es gibt das Ausmaß, also das Ausmaß ist ja so groß, geschichtlich gesehen jetzt von dem, dass der Salomo abgefallen ist. Aber bei uns sagt man, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Und das ist einfach so, wenn es einfach jemandem gut geht, dann riskiert er noch mehr, er wird leichtsinnig, meint, er schafft das alles aus eigener Kraft und aus eigener Hand, und man wird übermütig. Und ich glaube, dass wie Gott Salomo, da wo er wirklich das Herz gekannt hat, er kennt auch unsere Herzen, dass er, wenn man in diese Richtung verfolgt, und ich kann da nur von mir sagen, dass ich, sage ich mal, schon vor einigen Wänden gestanden bin, die ich im Nachhinein als Segenswände empfunden habe, aber wo mir der Herr aufgezeigt hat: Schau Maria, stopp, du hast einfach nichts in der Hand. Also einfach, wo Dinge, das ist einem manchmal ja nicht bewusst, dass man doch Dinge aus eigener Kraft macht. Und daher stoppt das auch. Und es ist einfach wichtig, dass wir da wirklich einfach immer offen haben. Und wenn unser Herz ausgerichtet ist zu Gott hier, Herr, ich möchte wirklich dir nachfolgen, ich möchte wirklich in deinen Geboten leben, dann begegnet er uns auch. So wie er diesen Salomo auch gewarnt hat. Er hat ihn einfach gewarnt. Und er hat ihm ganz klar gesagt, was diese Folgen sind. Und er hat es einfach, ja, er hat einfach nicht gehört. Er war stolz, hochmütig oder wie auch immer. Er war verblendet. Der Salomo hat uns allerdings ganz, ganz früh an Weisheit hinterlassen. Also es gibt da die sogenannte Weisheitsliteratur, der Hiob, Prediger, die Sprüche, das Hohelied und auch einiges an Psalmen. Und zum Beispiel der Prediger, ganz früh aus den Sprüchen und auch das Hohelied, das wird zu großen Teilen am Salomon zugerechnet. Also dass das entweder direkt vom Salomo aufgeschrieben oder eben von seiner Weisheit festgehalten ist und zusammengefasst worden ist. Zum Beispiel das Hohelied der Liebe, das ist eben auch zumindest von Salomo inspiriert worden. Es ist entstanden und zeigt die Schönheit und die Liebe auf, die Sehnsucht zwischen Mann und Frau. Es zeigt eben auch, dass die Liebe zwischen Mann und Frau Gott gewollt ist. Und dass es sie mit Freude gelebt werden kann und vor allen Dingen zeigt es auf, dass es ein Bild ist für das, für die Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Und dann in die Sprüche, in den Sprüchen, ihr kennt die alle, da geht es um Weisheit. Und im ersten Satz ist der Grund von diesem Buch genannt. Ich lese euch vor, Sprüche 1-7. Also die Überschrift und Zweck des Buches, Unterweisung in der Weisheit, so heißt es. Also bei mir ist es immer diese Elberfelder Übersetzung. Sprüche Salomons, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit. Dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Erkenntnis, die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also das Buch möchte, ich weiß nicht, wer die Sprüche schon mal so durchgelesen hat, also teilweise sind ja diese Vergleiche wirklich grauenhaft, was so beschrieben ist, wenn man das und das macht, was dann passiert. Also muss man wirklich sagen, und es sind auch so viel, wenn man es so liest, manchmal das ist wie so ausrichtend einfach fürs Leben. Es ist einfach gut, also dieses Buch sie immer wieder oder in die Sprüche einfach immer wieder zum Lesen. Und wichtig ist eben einfach, wie das heißt, also der Anfang der Erkenntnis ist, dass man in der Furcht des Herrn lebt. Und da gehe ich aber dann nochmal kurz drauf ein. Also Weisheit kann also nur eine Gabe Gottes sein. In Sprüche 2,6 steht, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Also der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Meine Weisheit von früher war nicht vom Herrn gewirkt, es war einfach, waren halt so Sachen, die man so weitergeben hat, aber ich habe es halt praktisch für mich verstanden, es war ein gewisser Segen drauf, das umzusetzen, aber es war ein wackeliges Fundament. Und es steht eben, der Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und Weisheit kriegt man nicht in die Wiege gelegt, sondern Weisheit, die muss gesucht und muss gelernt werden. Und wer eifrig nach Gottes Weisheit sucht, und der lernt eben auch in der Furcht des Herrn, lernt die Furcht des Herrn zum Verstehen, was darunter gemeint ist. Also diese Sprüche, das sind wirklich eine Lebenshilfe pur. Damit das Leben gelingt und eben auch wirklich Warnung, damit man sich nicht unnütz Leiden verschafft. Das muss man wirklich sagen. Es geht in den Sprüchen um Armut und Reichtum, um die Geschäftswelt, um Pläne, um Entscheidungen, um Stolz, um Demut, um Freunde, um Nachbarn, um Hoffnung, Ängste, Freude, Zorn, Ehebruch, Sorge, Ehebruch und die Folgen und so weiter. Der Prediger, den ist auch ein Buch, der ist einfach so interessant zum Lesen und auch so ausrichtend. Der betrachtet einfach so ganz praktisch das Leben um uns herum. Also da befindet man sich wirklich so richtig drin in dem. Also das ist nicht irgendwie ein Buch von so und so vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden von Jahren, sondern es ist einfach nachvollziehbar. Denen ist nicht anders gegangen, als wir uns heute. Und trotzdem zeigt einfach auf, dass das Leben ohne Gott sinnlos ist. Es ist eigentlich alles der Nichtigkeit unterworfen. Und was ich halt finde, das ist, dass man, wenn man es einfach ganz liest, das Buch soll dann wirklich nicht zum Resignieren bringen, sondern es soll dann einfach auffordern, dass letztendlich die Erfüllung praktisch nur in Gott zu finden ist. Also die Erfüllung ist letztendlich in nichts. Es ist kein, man kann, wenn man so sagt, man kommt nackert auf die Welt und man geht auch wieder. Man kann nichts mitnehmen. Es zählt am Ende nichts mehr. Deswegen dürfen wir es uns gut gelassen. Aber das Erste ist wirklich letztendlich unsere Erfüllung ist einfach im Herrn. Das Buch ist mehr als wir lesenswert. Und wir sollen uns das wirklich immer wieder verinnerlichen, dass einfach diese Aussagen mehr und mehr in uns leben. Es nimmt dem Leben auch so, bis sie so dieses, wie soll ich denn sagen, es lässt dann gelassener werden in vielen, vielen Dingen. Das muss man wirklich sagen. Und der Prediger endet eben auch zum Schluss mit dem Vers, das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Gott fürchten. Was heißt das dann eigentlich, Gott fürchten? Also da geht es nicht darum, das wisst ihr alle, nicht darum, dass man vor Gott Angst hat oder dass es um eine Bestrafung geht oder dass wir ihn fürchten müssen und deswegen müssen wir uns besonders gut benehmen und wir so manche ist, also aus Furcht vom Herrn müssen wir schauen, dass wir richtig Utzung sind und gescheit herkriegt oder irgendwie sowas, wie man ja auch immer mal wieder mitkriegt, also dass es um Äußerlichkeiten geht. Also das ist auch nicht gleichzusetzen mit Menschenfurcht, dass man jetzt denkt, Gott, wie wärst du jetzt über mich denken oder irgendwie sowas, gell? Sondern die Furcht des Herrn ist was anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel stolz ist, wenn man nachlässig ist, wenn man selbstsicher ist, wenn man anmaßend ist, dann lebt man nicht in der Furcht des Herrn. In Jakobus steht ein interessanter Vers drin. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Und ich finde, das ist so bezeichnend. Gell? Was macht man Pläne? Was schmiedet man? Und von einer Stunde auf die andere kann alles anders sein. Es ist nicht, dass man nicht vorausschauend denkt, aber wie es da steht, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Also wirklich einfach zum Wissen. Also mir ist immer so, wenn der Hans und ich beten am Morgen, also das ist schon seit vielen Wochen so, habe ich das so auf dem Herzen. Herr, ich gebe dir den Tag in deine Hand. Ordne du ihn jetzt und ich nehme ihn geordnet aus deiner Hand und führe mich durch den Tag. Also das ist manchmal so wirklich so, heute ist der Tag des Heils. Wirklich so von Herzen her zum Wissen. Man hat Pläne, Herr, ordnest du, mach du und dann führ. Und also mir geht es da am Morgen, wo oft der Tag so viele Herausforderungen hat, einfach gut dabei. Deswegen ist der Tag auch oft anstrengend, aber man fühlt sich irgendwie getragen. Ich weiß in jeder Situation, Herr, du bist mit dabei. Weil es einfach am Morgen, also ich glaube dann an meinem Gebet. Ich war zum Beispiel eben sehr selbstsicher in jungen Jahren. Und es ist mir eigentlich, muss ich sagen, wäre mir so von früher Kind vieles, also fast alles so gelungen. Also ich habe meine Pläne gehabt und habe das umgesetzt und der Erfolg hat mir recht gegeben. Und wir sind dann gläubig geworden und ich habe eigentlich ja wie es manche oder wie ich auch schon öfters erzählt habe, ja auch noch nicht Gott zwar gekannt, aber er muss sie ja offenbaren, Stück für Stück, und das macht er ja das ganze Leben lang. Also das heißt, wenn Krisen in unserem Leben haben, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass man jetzt verkehrt gehandelt hat, sondern die Krisen nutzt Gott ja, um uns was aufzuzwingen. Darum sage ich immer, bei mir waren diese Wände, an denen ich immer wieder gestanden habe, Segenswände, weil plötzlich, der Herr sagt, er ist in den Schwachen mächtig. Plötzlich war ich da, okay, ich lass los. Und er zeigt sie dann auch, er redet dann auch durch sein Wort, durch irgendjemand, so von dem her. Und so muss ich sagen, der Wendepunkt, das erste Mal in meinem Leben, war, heute muss der Philipp herhalten, weil er heute der Älteste ist, das war, als ich mit dem Philipp schwanger war, sind während der Schwangerschaft aus dem Bekannten- und familiären Kreis zwei Kinder auf die Welt gekommen, die behindert waren. Bernhardl, wisst ihr, und dann von einer Freundin, die war so alt wie ich, das Kind war Mongolit. Sie war damals aus allen Wolken gefallen, war 27 Jahre, also überhaupt kein Anlass irgendwie, dass man jetzt da, für das heutzutage wert, dass man da irgendwie so eine Fruchtwasseruntersuchung macht. Auf jeden Fall war dann die Schwangerschaft, ich meine, ich war einfach Gott sei Dank immer schon sehr, also ich bin jetzt keine Grüblerin und war es dann schon, einmal habe ich gesagt, naja, der Herr, was wird uns das schon tragen lassen, was immer auch kommt, weil das natürlich, ich nicht gemeint habe, wie das dann doch belastet, als der Philipp dann auf der Welt war, dann war es wirklich so, dass ich 1-2 Tage gebraucht habe, um zu realisieren, dass er gesund ist, dass er einfach gesund ist und dass nichts fällt. Und dann war es ja noch im Krankenhaus, war das dann so, dann überkam mich, das letzte Mal habe ich von der Heidenangst ein bisschen was gesagt, und es überkam mich wirklich eine Heidenangst. Jetzt ist er gesund und ich konnte ihn überhaupt nicht schützen. Ich konnte ihn nicht schützen. Also ich meine, man kriegt ja vom Leben irgendwie ein bisschen was mit, gell? Dann Kinder werden überfahren oder wenn sie älter werden oder irgendwie was. Also es war, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich so eine Schwangerschaftsdepression gehabt habe, wenn da war es wirklich nur so der Anflug oder war es vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eigentlich das erste Mal, dass ich vor Gott kapituliert habe. Und ich weiß, das war so ein Zwiegespräch mit Gott. Ich sage, ja, ich mache jetzt einfach einen Deal mit dir. Ich gebe dann Philipp wieder zurück. Du hast uns anvertraut. Ich werde mein Bestes geben. Und alles andere musst du geben. Und da ist dann das erste Mal einfach wieder Frieden eingekehrt. Einfach so in meine Gedanken. Damals dann schon im Krankenhaus. Und ich habe das auch bewusst gemacht, aber die anderen Buben einfach dieses bewusst als Geschenk angenommen und es einfach auch immer wieder in Gottes, also das Geschenk auch in Gottes Hand, den Bereich, den man nicht tragen kann, einfach zurückgeben. Und man kann das nicht tragen. Also man sagt als Kind, das ist auch so ein Spruch, wenn die Kinder keinen Schutzengel hätten, darf man es nicht rauskriegen. Das war immer praktisch immer so in meinem Ohr gewesen. Und so muss ich sagen, über die ganzen Jahre war es wirklich so, dass ich versucht habe, mein Bestes zu geben, und ich habe erlebt und gemerkt, dass mein Bestes einfach mangelhaft bleibt. Und trotzdem habe ich durch das Gebet damals, weiß ich, oder habe ich die Gewissheit, dass der Herr einfach meine Defizite und meine Fehler mit seiner Allmacht begegnet. Und da habe ich einfach Frieden, weil es einfach gut ist zum Wissen, niemand macht alles richtig. Es geht überhaupt nicht. Aber den der Herr sagt, dass er allen Mangel ausfüllt. Und das muss einfach genügen und das darf man auch wirklich im Glauben annehmen. Und so muss ich sagen, wie ich zuerst schon gesagt habe, hat so eine Lebenssituationen einige gegeben in meinem Leben. Und ich für mich kann einfach sagen, Herr, du siehst mein Herz und ich will wirklich mich ausstrecken. Und bin in so viele Fettnäpfchen getreten. Aber so dieses, dass der Herr, wenn er auf das Herz schaut, dann darf mir immer wieder neu anfangen. Also es ist immer wieder so, dass er sagt, heute ist der Tag des Heils. Und er sagt, komm. Also das heißt, das ist nichts, wo wir versagt haben, wo es uns einfach auch vielleicht bewusst ist, dass man da hängen bleibt und verbittert oder irgendwie was, sondern Herr, es war mir nicht bewusst, es war nicht mehr möglich, ich habe es nicht erkannt oder wie auch immer. Und da darf man ansetzen und da sitzt der Herr auch. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Und das ist eben auch dieses nach der Furcht des Herrn ausstrecken. Also dieses wenn man jetzt so die Gesellschaft anschaut, wir kommen da noch ganz kurz, ich brauche nicht mehr lang, es ist halt wirklich gut, wenn es ein bisschen eher frei, wenn wir eher fertig sind, weil es ja doch sehr heiß ist. Wenn man halt in unsere Gesellschaft anschaut, dann muss man wirklich sagen, was uns Menschen am meisten fehlt, das ist in der Furcht des Herrn zu leben. Das ist wirklich das, was uns am meisten fehlt. Viele Dinge auf der ganzen Welt, die passieren, weil man nicht in der Furcht des Herrn lebt. Das muss man sagen, es sind einfach Menschen gemachte Dinge. Es gibt andere Sachen auch, wo es keine Erklärung gibt. Aber ganz, ganz viele Dinge sind, weil man nicht in der Furcht des Herrn lebt. Was ist jetzt nun das, den Herrn fürchten? Gibt es in Mose, 5. Mose 10, 12 bis 13 steht: Und nun Israel, was fordert der Herr? Die nächsten Folie, die 11. Ja. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und den Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Da ist mir auch aufgefallen, dir zum Guten. Es geht Gott nicht einmal um ihn selber. Es geht ihm wirklich einfach um uns. Dir zum Guten. Ihm, ich sage immer, ihm zur Ehre und uns zum Segen. Also das heißt, ihn zu lieben, wirklich mit ungeteiltem Herzen, seine Gebote und seine Ordnungen zu lieben und auch zum Halten. Ihm zu vertrauen. Und das mit dem Vertrauen ist auch ein Prozess. Man kann nicht einfach vertrauen. Vertrauen ist ein Gnadengeschenk. Und wenn man das Gefühl hat, Herr, es fällt mir schwer, dir zu vertrauen, dann darf man sagen, Herr, helf mir. Schenk du, das Wollen ist da, schenk du auch das Vollbringen. Wenn das wirklich vom Herzen her ist, dann schenkt er das. Also das ist so, wie man es empfindet, wenn man sagt, Herr, das kann ich nicht umsetzen, ich kann genau mit dem zum Herrn gehen. Er sieht, dass man es ernst meint und er wirkt. Und wirklich auch zum Wissen, ihm zum Vertrauen und wirklich um seine Gnade zum Wissen und eben auch auf seine Gnade zum Harren. Dass man nicht nur Hörer, sondern wirklich ein Täter des Wortes wird. Und das mit dem Gnadeharren, das ist das, wenn ich nichts spüre und es wird mein Gebet nicht erhört, dann bleibe ich einfach in dem. Einfach in dem, Herr, ich weiß, deine Zeit kommt. Aus. Und einfach da auszuharren und droh zu bleiben. Und nicht schnell nach menschlichen Lösungen. Da wo mir ja ganz, was ja wirklich besonders in unserem Land gefährlich ist. Einfach droh zu bleiben. Der Herr benutzt Menschen, benutzt Ärzte, benutzt alles Mögliche, gar keine Frage. Aber wenn wir das da gelesen haben, wenn der Herr will, werden wir so wohl leben, als auch jenes oder dieses oder jenes tun. Und ich habe für mich empfunden oder habe das auch immer wieder erlebt, dass ich sage, Herr, ich muss keine Angst haben, dass ich an deinem Reden vorbeigehe, weil du redest so, dass ich es verstehe. Also auf das baue ich dann, weil das ist ja auch manchmal so, dass man sagt, naja, vielleicht habe ich nicht richtig gehört oder irgendwie sowas, sondern ich kann einfach sagen, Herr, du redest so, dass ich es auch verstehe. Also in meiner Sprache. Und im Psalm 34, 8 bis 15, da lesen wir den Gewinn und wie Gottes Furcht gelebt und erlebt wird. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und es ist einfach so, dass wenn wir mal eingangs, also praktisch der Anfang ist, der Erkenntnis ist, die Furcht des Herrn zu suchen. Und wenn man praktisch Gott wirklich ungeteilten Herzens nachjagt, kann man das, was in den Sprüchen, steht, leben, ohne dass es einen aufbläht. Weil das ist nämlich die nächste Gefahr. praktisch, also ich für mich muss sagen, dass, dass ich eben manchmal schmerzlich erkannt habe, dass eben alles Gnade ist und dass ich auch weiß, dass ich nicht alle Erkenntnis habe. Aber, jetzt muss ich schauen, wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich damals so empfunden, dass aus dem, was ich erlebt habe und aus dem Erfolg, dass mein Leben auf einem sicheren Fundament steht. Und der Herr hat mir gezeigt, wie unsicher das ist. Und wenn man jetzt manchmal auch Menschen erlebt, die trotz allem, aus welchen Gründen auch immer, ich meine, keiner kann reinschauen in einen Menschen, wie sehr er vielleicht im Verborgenen Gott sucht. Gell, man weiß das nicht. Fakt ist, dass wenn jetzt mein Leben gelungen wäre, ohne Gott, gesegnet gewesen wäre, einfach nur mal, dann war es einfach nur Gnade gewesen. Also dann war es einfach, zu der Erkenntnis bin ich gekommen, es wäre einfach nur Gnade gewesen. Und in 1. Korinther steht, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe aber erbaut. Und der Paulus sagt eben, dass Erkenntnis allein eingebildet macht. Und erst in Verbindung, wahre Erkenntnis ist, wenn es in Verbindung mit Liebe ist. Und wer kann die Herzensliebe geben? Das kann nur der Herr. Und ich glaube eben schon, dass ich in der Gefahr gestanden bin oder vielleicht auch in verschiedenen Punkten schon war, einfach stolz zu sein, ohne dass es mir so bewusst war. Ich war schon so ein bisschen so dieser, habe schon ein bisschen die Einstellung gehabt, man muss ja nur so und so, dann wird es ja auch. Man braucht ja nur fleißig sein, man braucht ja nur dieses und jenes. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mir der Herr gesagt hat, es ist einfach Gnade. Du darfst dich wirklich freuen, aber es ist einfach Gnade. Und er hat mich in seiner Liebe und Barmherzigkeit immer konsequent einfach zurechtgewiesen. Und er redet eben zu uns. Bloß unser Punkt ist Herrn mir auch. Oder schweift man so ganz langsam, wie der Salomon. Ich meine, das ist mit Sicherheit nicht von heute auf morgen gegangen. Gell? Aber er ist einfach nachlässig geworden. Also er ist einfach so Stück für Stück von Gott weggekommen und Gott hat ihn nicht mehr erreichen können. Und letztendlich muss ich mir so gedacht, beim Salomo, wenn man das so bedenkt, ist, Gott hat durch ihn, ob das jetzt diese Weisheitsliteratur schon was hinterlassen, aber von ihm selber ist es eigentlich der Nichtigkeit dann preisgegeben, wenn sein ganzen Reichtum eigentlich alles, gell, es war eigentlich, es ist alles zerfallen. Und so gibt es viele, wie beim Salomo, dass man vielleicht das im Leben zu viel gebracht hat, aber am Ende hat man kein erfülltes Leben gehabt. Weil vielleicht vieles zerbrochen ist, vielleicht Familie zerbrochen ist, man aus irgendwelchen Gründen vorm Nichts gestanden ist. Die Frage ist es einfach, weil man selber gelebt hat, aus eigener Kraft, selber seine Vorstellungen gehabt hat, seine eigenen Gesetze und sie einfach nicht in Gottes Ordnungen befunden. Wenn man Leben, die Salomons Leben anschaut, viele Leben auf der Erde haben und werden auch noch ähnlich enden. Die haben vielleicht nicht so bekannt. Aber jedes Menschenleben ist ein Menschenleben. Und ich finde, es ist wirklich, dass jedes Menschenleben kann so enden und so enden. Und letztendlich geht es darum, dass nur in ihm die Erfüllung ist, wie es in Prediger steht. Und er trockt uns durch alles. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, da gibt es Schwierigkeiten, es gibt Krankheit. Aber wenn der Herr die Basis ist und das Fundament, dann weiß ich, er ist dabei. Und letztendlich weiß ich, er hat Wohnung gebaut. Für jeden von uns. Und so denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns wirklich ausstrecken nach der Furcht des Herrn und eben nicht aus eigener Kraft leben und aus diesem Ausstrecken einfach von ihm geführt und geleitet werden. Es ist das Buch der Sprüche oder eben auch der Prediger oder überhaupt Gottes Wort, wenn man das einfach mit dem Heiligen Geist liest, gibt es so viele Dinge, jeden Tag kann man Kraft tanken, jeden Tag, wenn man sie ausstreckt, gibt er einem, was man durch den Tag hilft. Und es soll ja einfach unser Bestreben sein, dass man wirklich ein Leben führt, das von Gottes Weisheit durchdringt ist. Das ist wichtig, sie dann noch auszustrecken. Also die weltlichen Sprüche von der Kindheit, die haben mich geprägt und sicherlich nicht zum Schlechten. Und so einiges kann man in den Sprüchen auch wiederfinden. muss man auch sagen, so ein bisschen manches, also so zumindest in diese ähnlichen Richtungen. Und aber ich muss sagen, Gottes Wort ist Wahrheit. Und es ist auf jeden Fall allemal besser, nicht in weltlichen, mit weltlichen Tugenden zum Leben, sondern wirklich, wirklich von Gottes Wort einfach inspiriert zum Werden durch den Heiligen Geist. In Sprüche 1,7 steht, doch die, und, oder in 9,10, doch die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und ich möchte es einfach nur mal wiederholen auf der nächsten Folie. Und die Furcht des Herrn zeigt sich, indem wir auf allen seinen Wegen gehen und ihn lieben und ihm dienen mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele, indem wir die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die er uns heute gibt, halten zum Guten. In dem Sinn möchte ich einfach beten noch. Ja, Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du uns kennst, dass du wirklich jeden Einzelnen kennst, Herr. Herr, dass du weißt, wo jeder Einzelne steht, Herr. Herr Jesus, und dass das, was bei dir zählt, das ist wirklich das Herz. Ob das Herz ungeteilt sich zu dir ausstreckt, Herr, oder ob wir einfach Unterschiede machen in verschiedenen Lebensbereichen, Herr. Herr Jesus, und ich danke dir einfach wirklich von Herzen, Herr, dass das, du sagst, du bist in den Schwachen mächtig, Herr. Und es genügt wirklich, einfach dir zum sagen, ja Herr, ich möchte lernen, was es heißt, in der Furcht des Herrn zu leben. Ich möchte lernen, was es heißt, einfach auf deinen Wegen zu wandeln, deine Gebote zu lieben, einfach dir zu vertrauen. Ich möchte einfach lernen, Herr, was es heißt, einfach auf die Gnade zu bauen und auszuharren. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für den Heiligen Geist, Herr, den du gesandt hast, Herr, der in uns wohnt, Herr, Herr, und der stärker ist als das Fleischliche in uns, Herr. Es ist grundsätzlich, dieses Leben in der Furcht des Herrn ist ohne deinen Geist nicht zu leben. Aus eigener Kraft geht es nicht, auf die Länge der Zeit. Und dafür möchte ich dir wirklich danken, Herr, dass du alles vorbereitet hast, Herr, dass es wirklich möglich ist, in der Furcht des Herrn zu leben. Danke, Herr, dafür. Amen. Mir hat eigentlich, dass wir nur miteinander ein Lied singen. Machst du noch einen Abschluss?